Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Jetzt beschäftigt uns in Sport am Samstag eine große Frage. Die Gräben in der Gesellschaft werden tiefer. Das Leben der Menschen immer individueller. Viele alte Gewissheiten sind heute nicht mehr sicher. Nehmen wir nur ein Beispiel. Die Kirchen geben immer weniger Menschen hier in Deutschland Heimat. Aber was verbindet unsere Gesellschaft noch? Was ist der Kitt? Hat der Sport dazu die Kraft, der neue Kitt einer zerrissenen Gesellschaft zu werden? Das wollte ich von Henk-Erik Meyer wissen. Er ist Professor am Institut für Sozialwissenschaften des Sports an der Uni Münster.
Da wäre ich sehr skeptisch. Also ich glaube, dass diese dynamischen Veränderungen, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen, auch den Sport erreichen. Und wir haben große Veränderungen im Hinblick auf Freizeitorientierung, Freizeitverhalten. Es gibt aber auch eine unterschiedliche kulturelle Resonanz von Sportarten. Also ich glaube im Großen und Ganzen auch der Sport wird sich verändern. Und ob er den fehlenden Zusammenhalt oder den fehlenden Kitt dieser anderen sozialen Bereiche kompensieren kann, das wage ich zu bezweifeln.
Aber ist er nicht vielleicht sowas wie das letzte, sagt man immer so schön, letzte verbliebene Lagerfeuer der Gesellschaft, wenn dann mehrere 10 Millionen Menschen bei Länderspielen vor dem Fernseher sitzen, bei der Europameisterschaft, wenn Olympische Spiele immer noch viele in den Bann ziehen, wenn auch Jugendliche und Kinder davon begeistert sind?
Ja, also diese Metapher vom letzten Lagerfeuer, die ist natürlich richtig. Also gerade im Zusammenhang mit Großsportereignissen schafft es der Sport, große Zuschauermassen anzuziehen. Aber das ist eben nur selektiv und nur während dieser kurzen Frist, wo Sport und diese nationale Repräsentationsfrage des Sports in den Vordergrund rückt. Und ansonsten glaube ich, dass davon nur wenig alltagstaugliche Wirkung ausgehen.
Aber gibt es nicht sowas wie ein Bewusstsein, dass Bewegung, dass Sport etwas Gutes ist und das funktioniert über alle Generationen hinweg und auch über Sprach- und Kulturbarrieren?
Da haben Sie vollkommen recht, das ist tatsächlich so. Die Frage ist aber, was meinen wir eigentlich mit Bewegung? Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Also es ist nicht mehr dieser traditionelle Vereinssport. Viele Leute sind informell aktiv, betreiben andere Bewegungsaktivitäten als den klassischen Wettkampf oder Leistungssport. Also es ist vollkommen richtig, es gibt ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung von Aktivität und von Bewegung. Aber das sucht sich ganz andere organisatorische Form oder Ausdrucksweise.
Damit spielen Sie auch ein bisschen auf das ein, was wir als Vereinskultur gerade hier in Deutschland kennen. Passt ja vielleicht auch zu einer anderen Debatte, zu dem immer stärker werdenden Gefälle zwischen Stadt und Land. Also auf dem Land gibt es noch mehr verfestigte Vereine als in der Stadt. Aber trotzdem ist da nicht irgendwas da, worauf man sich einigt in der Gesellschaft, was das Thema Sport und Selbstsporttreiben angeht?
Also ich glaube, abgesehen von der Einsicht, dass Sport und Bewegung tatsächlich wichtig sind für die individuelle Gesundheit, glaube ich das eher nicht. Also Sie haben es schon angesprochen, in dörflichen Gebieten spielt der Sportverein eine große Rolle. Der ist tatsächlich so der Träger von lokaler Identifikation. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, in der Großstadt gibt es ganz andere Freizeitangebote. Also durch die Individualisierung suchen sich Menschen ganz andere Freizeitaktivitäten und Formen und ob sie am Ende dann wieder in den Sportverein zurückfinden, das ist doch mehr als fraglich in so einer pluralistischen und individualistischen Gesellschaft.
Aber hat nicht der Sport das Zeug dazu, in irgendeiner Art und Weise trotzdem sowas Verbindendes zu werden? Also ich will nur mal die sehr emotionalen Debatten um die sogenannte Leitkultur, Stichwort CDU, ansprechen. Könnte nicht der Sport so eine eigentliche Leitkultur auch werden, wenn man es versucht, in die Zukunft zu denken?
Ja gut, also dieser Begriff der Leitkultur ist ja schon extrem kontrovers. Ich glaube, wo man wirklich gesehen hat, dass der Sport so eine verbindende Funktion haben kann, ist tatsächlich dieses Sommermärchen von 2006. Da haben sich die Deutschen eine schöne Geschichte über sich selbst erzählen können. Als weltoffenes, tolerantes Land, das andere gern aufnimmt, sie gut unterhält, nicht durch aggressive Fremdenfeindlichkeit auffällt und insgesamt auch viel lockerer ist, als man sich das vorstellt und gleichzeitig so ein Großsportereignis effizient organisieren kann.
Davon träumt der DFB ja jetzt wieder.
Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also das Sommermärchen ist ja deshalb in Erinnerung so eine tolle Geschichte, weil die Deutschen mitgekriegt haben, dass sie im Ausland sehr viel positiver wahrgenommen worden sind, als sie das eigentlich dachten. Das hat also eine neue Selbstgewissheit gebracht.
Verklärt man das vielleicht auch aus der heutigen Sicht ein bisschen? Es gibt ja auch durchaus Studien, die sagen, das war vielleicht in der medialen Wahrnehmung so, aber wirklich konkret ist da nicht so viel von übergeblieben.
Ja, konkret ist da vielleicht nicht so viel von übrig geblieben, aber wir haben in einigen Untersuchungen gesehen, also so im internationalen Nation Branding Index, dass dieses Ereignis tatsächlich zu einer sehr positiven Wahrnehmung von Deutschland in der Außenwelt geführt hat. Und das ist ein bleibender Effekt. Und ich glaube auch diese Erfahrung, die damals so die Leute so getragen hat, von Gemeinsamkeit, von Fröhlichkeit, von Zusammenhalt, das ist doch eine schöne, vielleicht auch verklärte Erinnerung, aber das kann eben die Basis sein für so eine Geschichte, die man sich selbst erzählt. Also eine positive Geschichte über die eigene Nation, über das eigene Land und den Zusammenhalt.
Jetzt sagen ja die Verantwortlichen, sie träumen von einer Art gesellschaftlichen Neuanfang durch das Turnier, aber das Land 2024 ist ein anderes als 2006. Wir haben ja inzwischen nicht mehr wegzudiskutierende Gräben, politisch und gesellschaftlich.
Diese Gräben sind nicht wegzudiskutieren. Die wird man auch durch so ein Großsportereignis nicht einfach überwinden können. Wir haben auch gesehen, in den letzten Jahren ist der Fußball eben auch selbst zum Objekt polarisierender Debatten geworden. Das heißt also, allein die Hoffnung darauf zu setzen, dass die Euro 2024 einen gesellschaftlichen Neuanfang ermöglicht, das ist, glaube ich, naiv aus meiner Sicht.
Ich würde Sie gerne noch auf einen anderen Punkt ansprechen, auf die Sprache des Sports, die ja vielleicht auch über kulturelle und sprachliche Barrieren hinweg verstanden wird. Bei schwierigen Themen bemüßigen sich auch Politiker immer der Fußballsprache. Vielleicht ein Beispiel rausgegriffen, Olaf Scholz in einer seiner Reden sprach von You'll Never Walk Alone und wollte sagen, die Regierung steht an der Seite der Menschen. Das versteht man ja einfach.
Das versteht man. Und es gibt schon, also ich glaube, seit 20 Jahren die Einsicht, dass Politiker gern zu Sportmetaphern greifen, um so Volksnähe zu signalisieren und an diese Emotionalität zu appellieren. Die Sprache des Sports ist einzigartig, aber sportliche Metaphern verdecken eben auch die triste politische Realität. Und ich glaube, man kann die Menschen mit diesen Metaphern nur eine Weile einfangen. Und da muss man tatsächlich auch politische Ergebnisse liefern.
Also es ist ein oberflächlicher kommunikativer Trick.
Es ist ein oberflächlicher kommunikativer Trick, der kurzfristig erfolgreich ist, weil er diese emotionale Komponente hat.
Dann lassen Sie mich zum Schluss das nochmal versuchen zusammenzufassen. Sie glauben also, wenn man an Sport an sich denkt, an das Versammeln hinter Fußballmannschaften oder dergleichen mehr, hat das nicht das Potenzial zu sagen, das ist etwas, wo wir alle irgendwie mitgehen können, so wie es vielleicht vor 50, 60 Jahren andere Themen in der Gesellschaft waren?
Ich glaube schon, dass im Rahmen dieser Großsportereignisse Menschen so diese intensiven Zugehörigkeitsgefühle haben. Das sind einzigartige Gelegenheiten, wo man tatsächlich sowas wie Zusammenhalt auch durch das Public Viewing mal physisch erfahren kann. Aber wir wissen aus der Forschung, das hat eben nur eine kurzfristige Wirkung und das überträgt sich nicht lange in den Alltag. Also ich glaube schon, dass der Sport und gerade im Zuge dieser Großsportereignisse diese intensiven Zugehörigkeitsgefühle wecken kann. Und die werden auch als sehr intensiv erlebt. Aber das ist halt nicht alltagsprägend. Also für die allermeisten Menschen ist Sport keine alltagsprägende Angelegenheit.
Also wird es nicht dazu kommen, dass wir vielleicht in einigen Jahrzehnten sagen, so wie man jetzt immer sagt, Deutschland ist das Land der Autobauer oder welche anderen Metaphern es da sonst gibt, Deutschland ist ein Sportland, das wird man in 20, 30 Jahren nicht sagen?
Also ich als Sportwissenschaftler hoffe natürlich, dass man sagt, Deutschland ist ein Sportland, weil Deutschland tatsächlich ein Sportland ist, nach wie vor. Und ich hoffe, dass sich das weiter tradiert. Aber die Gesellschaft verändert sich. Es gibt große dynamische Trends, die vielleicht auch den Sport negativ beeinflussen können. Insoweit bleibt die Hoffnung, ob sich das materialisiert, werden wir beide ja sehen.